Seid herzlich gegrüßt. Ich sollte zuerst Grüße ausrichten, und zwar von Matthias und Inge Tischler. Die lassen alle herzlich grüßen. Dann auch von der Friedegard oder Schalomgard Moldenhauer und auch von der Ilse Huber, die heute Nachmittag da war. Ja, also ganz liebe Grüße. Und auch Reinhold Messer lässt alle grüßen. Er hat noch Fieber. Jeden Tag also, kann noch nicht antreten. Und wie du gestern sagtest, Armin, er ist dran, Geduld zu lernen. Weil wir ja da diesbezüglich alle Lernende sind, trifft es uns halt ab und zu mal. Ja, wir haben ja gestern Abend, heute Morgen über das Leid, das Böse uns Gedanken gemacht. Die Schrift ist ja voll davon, um uns zu zeigen, woher das Böse kommt, was das Böse will, Zweck und Ziel des Bösen und so weiter. Ja, hier gibt es ja, wie wir wissen, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber wir wollen weiter der Frage nachgehen, wie würden oder wie reagieren Menschen, wenn wir ihnen sagen, Gott hat das Böse gewollt, Gott hat das Böse geschaffen. Dann geht meistens Entsetzen durch die Reihen. Und damit ist eigentlich schon gesagt, dass Menschen, damit verurteilen wir niemanden, von der Gnosis her oder der Esoterik her so antworten, mit Entsetzen, weil sie ein Gottesbild haben, dass das Böse und das Gute, Gott und das Böse, zwei gegenüber sind, gleich groß und gegeneinander und unabhängig voneinander geworden sind, nicht? Die Gnosis oder die Esoterik sagt ja Yin und Yang. Das sind zwei Mächte, die ihren eigenen Ursprung haben. Vom Ur-Ur-Anfang an. Die haben miteinander nie etwas zu tun gehabt. Beide sind gleich groß, gleich stark und kämpfen nun hier auf Erden. Und mal siegt jener, mal dieser, also hin und her. Achten wir mal drauf, es lohnt sich ab und zu so die Gläubigen zu fragen, was meinst du, hat Gott das Böse geschaffen? Na, also das kann Gott nicht, Gott ist nur Licht, Finsternis ist nicht in ihm. Da kommt meistens so diese Antwort. Und da merken wir, noch einmal, ich möchte das sehr betonen, ohne böse Absicht, dass diese Leute hier bestätigen, dass sie in der Gnosis, in der Esoterik daheim sind. Das meinen sie ja nicht. Oh, das wollen sie doch gar nicht. Aber ihre Antwort, unwissend, bestätigen sie in ihrer Antwort diese Tatsache. Nun, was sagt denn uns die Bibel? Ganz einfach. Und wir haben ja in diesen Tagen schon einige Verse gehört. Und wir wollen noch einige Verse uns zu Herzen führen. In Jesaja Kapitel 45, es gibt eine Menge von Aussagen, da sagt Gott, spricht Gott selber, wie das damit bestellt ist. Also Jesaja 45, Vers 7, ein allbekannter Vers eigentlich. Vers 7, da sagt Gott, der ich das Licht bilde, oder der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unglück schafft. Ich, Jahwe, bin es, der das alles wirkt oder von dem das alles kommt. Wir müssen vielleicht etwas vorher auch noch lesen. Das ist ja sehr wichtig, auch was da vorausgesagt ist. Im Vers 5 sagt er, ich bin Jahwe und sonst keiner. Also er hat keinen Widerpart auf gleicher Ebene. Er hat keine gleichgrößte Konkurrenz. Denn er sagt, da ist sonst keiner. Nicht? Der Hebräer hat hier ganz logisch und klar gedacht, während wir vom hellenistischen Denken her so geprägt und genetisch, sag ich mal, manipuliert sind, dass wir das einfach kaum bejahen können, nicht? Also er sagt ganz klar, Israel immer wieder, da ist kein Götze, da ist kein Geist, der mir gegenüber existiert, ohne mich. Das ist wichtig, ohne mich gibt es nichts. Ich bin immer der Allerhöchste, der Überhöchste. Also ich bin Jahwe, sonst keiner, außer mir gibt es keinen Gott. Man kann da auch sagen, außer mir gibt es keine Person, die auf gleicher Ebene steht. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass außer mir keiner ist. Oder dass es außer mir auf der Höhe keinen gibt, der unsichtbares Licht bewohnt, nicht? Ich bin Jahwe und sonst keiner. Dreimal wird das da betont. Und dann kommt die Aussage, nicht? Ich bin der Ursprung all dessen, was ist. Da gibt es nichts, was nicht ist. Und dann bewegen wir uns auf einer unteren Ebene. Und dann haben wir diesen Dualismus, der ist dann gerechtfertigt, aber da oben nicht. Ja. Oder eine andere Stelle, eine haben wir heute schon gelesen, in diesen Tagen gerne zitiert, im Lied Mose, das ja dann im gläsernen, oder die Heiligen vor dem gläsernen Meer singen, da sagt ja Gott, Vers 39, im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 39, seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir oder keine Person neben mir. Dort kann man auch nicht mehr Person einsetzen. Ich töte und ich mache lebendig. Also deutlicher kann man es nicht sagen. Nicht? Gott sagt, ich töte. Ich mache lebendig. Wenn man das so hört, da geht ein Schrecken durch unser Herz. Als ich das erste Mal hörte, als mir ein Bruder sagte, ja, Gott tötet. Da sagte ich, na, das ist ein furchtbarer Irrlehrer. Dann sagte er mir, aber warte mal, er macht auch wieder lebendig. Und da merken wir, wie er schon Mose zur Erinnerung eben die Auferstehung kundgetan hat und auch klar gemacht hat, dass alles, was er geschaffen hat, ins Gericht führt, in Adam, aber auch wieder lebendig macht, zum Leben bringt, in Jeschua, in die Stellung von Gerechten, nicht? Römer 5, 18 und 19 und viele andere Stellen. Und dann geht einem relativ schnell auf, mein Gott, das ist ja ein unvorstellbarer großer Gott. Der hat es nicht nötig, da mit dem Teufel sich herumzuschlagen auf gleicher Ebene. Nicht? Weil dann lehren wir den Dualismus. Augustinus kam ja aus dem Dualismus, aus dem Manichäismus. Und Augustinus hat nachher im 4. Jahrhundert das ganze Hebräische auf den Kopf gestellt. Nicht? Er gilt bis heute als einer der ganz großen Kirchenlehrer. Aber er hat dem hebräischen Denken den Dolchstoß versetzt, nicht? Und hat ein neues Denken aus dem Hellenismus und aus dem Dualismus, dem Manichäismus, reingebracht. Und darum leben die meisten Kirchen, die meisten Prediger in den Freikirchen lehren das auch so, dass immer ein Kampf zwischen den beiden ist. Kampf hin und her. Oh nein, Gott ist viel höher, nicht? Und dann ist auch dann klar, dass die Wiederherstellung aller Dinge gegeben ist. Automatisch. Aber wenn wir Gott herunterholen aufs Niveau vom Teufel, dann kann man eine Wiederbringung aller Dinge oder die Allaussöhnung, wie man auch sagt, dass Gott alles in allem sein wird, wie Paulus schreibt, oder dass alles von ihm ist, alles durch ihn und alles auf ihn hin, das kann man nicht annehmen. Verstehen wir, mit dieser hellenistischen, manichäistischen, dualistischen oder gnostischen oder esoterischen Denkstruktur kommen wir nicht mehr dahin, zu glauben, dass unser Gott allmächtig ist, dass alles aus ihm heraus und alles durch die Gerichte geht, weil er auch gerecht ist und halt Möglichkeiten gegeben hat, aber letztendlich alles wiederherstellt. Und im Buch der Sprüche bekommen wir eine Antwort, warum das so ist. Ich meine, was können wir mit unseren Spatzenhirn denn auch schon verstehen? Wenn Gott so unvorstellbar, unermesslich groß ist und seine Gedanken unendlich höher sind als unsere Gedanken, wie er dem Jesaja sagt, dann können wir so viel verstehen und mehr ist nicht nötig. Und wir sind aufgefordert, das so zu glauben, wie er es uns eben offenbart, darin zu wachsen. Sprüche, Kapitel 16, Vers 4, eine wunderbare Aussage. Alles hat Jahwe zu seinem Zweck gemacht. So auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Also sowohl den Gottlosen wie auch das Unglück, wenn wir die vorigen Stellen mit einbeziehen. Aber alles hat Jahwe zu seinem Zweck gemacht. Und was ist das Ziel dieses Zweckes? Dass einmal alle Menschen und alle Wesen und der ganze Kosmos und alles, was ist, Philipper 2 haben wir schon so oft gelesen in diesen Tagen, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bekennen, das heißt huldigen. Und wir haben heute darauf hingewiesen, dass im Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 4, Paulus sagt, niemand kann sagen, was jede Zunge einmal bekennen wird, Herr ist Jeschua, zur Ehre Gottes des Vaters, er kann es nur im Geiste Gottes sagen, durchgeläutert, nicht? 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 4. Weil auch wieder, verzeiht mir, wenn wir da immer wieder darauf hinweisen, die meisten Prediger sagen, ich höre es immer wieder, auch auf Kassetten, und unser Sohn hat jetzt viele Diskussionen gehabt, und da kommt immer das, fast alle wie aus einem Munde oder einem Rohr geschossen, ja, die werden alle, die ganzen Moslem und Hindus und die ganzen Buddhisten und all die Katholiken, die werden alle Zähne knirschen und sagen, jetzt müssen wir sagen, Herr ist Jeschua oder Herr ist Jesus. Aber zu spät. Gibt keine Hilfe mehr, sie werden unendlich gequält werden. Nein, wenn wir die Bibel einfach lesen, unvoreingenommen, dann sagt eben Paulus, nee, niemand kann mit seiner Zunge bekennen, tief ergriffen, tief erschüttert, aus dem Leiden, dem Gericht heraus sagen, Herr ist Jeschua. Es sei denn, der Geist Gottes ist in ihm. Und dann kann er es sagen. Warum wehren sich so viele Christen dagegen? Die Weltmenschen haben hier ein feineres Gespür. Und geben Gott indirekt mehr Ehre. Entschuldigt, das ist hart, wenn man das so sagt. Aber es ist so. Habe ich in den letzten 21 Jahren immer wieder erfahren. Und wenn Paulus das so klar sagt, wo ist das Problem eigentlich? Eben, dieser verflixte dualistische Geist, der vor allem durch Augustinus in die Gemeinden kam, dieser esoterische Geist, dieser gnostische Geist, er ist nicht rauszubringen. Paulus hat ganz scharf, und auch Johannes, sie haben scharf gegen die Gnosis, die Esoterik, geredet. Und weil sie sagten, es kommt die Zeit, und da wird man so denken, wie das im Heidentum überall gegeben war. Den allmächtigen Gott so herunter zu buchstabieren auf die Ebene eben der Mächte der Finsternis. Und dann ist ja die Logik daraus und wie ein Gericht, wie eine Strafe, dass man dann als nächstes noch weitergeht als die Gnosis, weitergeht als die Esoterik und sagt, dass 97% der ganzen Menschheit unter der Herrschaft Satans bleiben unendlich. Das ist der Gipfel eigentlich der Bosheit. Und das ist eine Konsequenz aus der Gnosis. Gott lässt seiner nicht spotten. Wenn jemand ihn so verunehrt, obwohl er sein ganzes Wort besitzt und die Bibel hat, dann lässt er ihn noch einige Stufen tiefer fallen. Und darum machen alle die, die das lehren, vor der ganzen Welt lächerlich. Und das ist ein bitteres Gericht. Das lässt Gott zu. Ich habe schon von vielen Menschen außerhalb des Christentums gehört, seid ihr euch bewusst, was ihr da redet? Was muss euer Gott für ein komischer Gott sein, der eine Masse Menschen ins Leben ruft, der Vater aller Vaterschaften quasi ist? Und dann ist er nicht fähig, dem Teufel alles wieder zu entreißen. Ist denn der Teufel als sein Geschöpf dann nicht eigentlich der wahre Gott für die Christen? Ich habe mal eine Frau in Berlin, ich war etwas aufgeregt, und dann habe ich hier, also sie sagte mir in aller Schärfe, Bruder Gregor, das ist eine Schwester, die betet seit Jahren jeden Tag für sie, dass sie sich bekehren und zurück zum Evangelium finden. Weil sie jetzt in der Esoterik sind. Und da habe ich gedacht, du kommst mir gerade recht. Ich bin in der Esoterik. Wer ist hier in der Esoterik? Dann habe ich hier gesagt, nicht nur das, aber sie beten den Teufel an. Und die ist so erschrocken, die Frau. Es waren zwei kleine Kinder mit dabei. Und er sagt, was? Sagt sie, nee, wenn der Mensch nicht will, kann Gott nichts mehr machen. Sagt, eben jetzt haben sie den Teufel verherrlicht. Immer dann, wenn sie das aussprechen, verherrlichen sie den Satan und machen Gott zum Manokel. Und dann wollte sie das klarer wissen. Dann sofort waren einige Leute um uns herum, aber sie hat am Schluss gesagt, das stimmt eigentlich. War eine einsichtige Frau, die hat gemerkt, und es ging ihr auf, und sagt, eigentlich habe ich bis heute, sie ist in einer strengen Freikirche, ich habe Satan alle Ehre gegeben, ohne dass ich es merkte. So ähnlich wie beim Zungenreden. Wie viele reden in Zungen und merken nicht, dass sie in Zungen nicht Gott die Ehre geben, sondern Satan. Ich weiß, es ist knallhart, aber es ist so. Es ist so. Wir wollen noch ein paar Stellen als Untermauerung nennen. Klagelieder Kapitel 3, Vers 38. Kommt nicht, sagt Gott, aus meinem Mund. Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse. Hoppla. Wer kann Ja dazu sagen? Und das kann ich nur sagen, wenn ich weiß, dass das Böse weit unten, unterhalb von Gott, wirksam ist und nur begrenzt wirksam ist. Nie unendlich. Denn sobald das Böse eine Kraft erhielte von unendlichem Wert oder unendlich sein würde, wäre Gott nicht mehr allmächtig und nicht mehr allwissend. Dann wäre das Böse allunendlich. Wäre eigentlich einfach im Grunde genommen, nicht? Ja gut, wir wollen uns vielmehr freuen, dass Gott uns über sein Wort diesen Einblick gegeben hat. Also, Klagelieder, Kapitel 3, Vers 38. Wir wollen die Menschen nicht plagen, aber es lohnt sich einfach so, mit Gläubigen in der Gruppe mal zu sagen, du, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagen würde, das Böse kommt aus Gott. Noch einmal, wie wir eingangs sagten, da kommt gleich Entsetzen entgegen. Aber wenn Gott selber sagt, wenn er es selber sagt, warum wollen wir es besser wissen? Ja, da freut sich der Teufel, weil wir darin Gott eigentlich verunehren. Nein, wenn er uns sagt, über die Klagelieder, Entschuldigung, kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse und das Gute hervor. Es gibt noch andere Stellen. Jesaja 45,7 haben wir genannt. Micha Kapitel 4, Vers 6. Micha Kapitel 4, Vers 6. An jenem Tag, spricht Jahwe, sammle ich das Hinkende und das Vertriebene bringe ich zusammen und das, dem ich Übles getan habe. Er hat ihm Übles getan und ich mache das Hinkende zu einem Überrest und so weiter. Oder auch Jesaja 45,7. Jesaja 45,7. Ah, das haben wir schon, die haben wir schon zitiert, die Stelle, sorry. Ja. 54,16. Jesaja 54,16. Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt als sein Werk. Wir denken auch an Pharao, Römer 9, wenn Paulus vom Pharao redet, da sagt Gott, ich habe den Pharao verstockt. Ja, und er tut den Israeliten Übles an, aber alles geschieht zu Gottes Verherrlichung und Ehre. Wir könnten jetzt noch viele Stellen zitieren. Und in Römer, wie wir schon zitierten, Kapitel 5, Vers 18 und 19, wie in Adam alles übel geworden ist, weil es Gott zugelassen hat. Warum? Paulus sagt in Römer 11, 32, Gott hat alles in den Ungehorsam eingeschlossen, also in Adam alles in die Verdammnis gegeben, in den Tod. Wozu? Damit er alle begnadige. Verstehen wir? Die Verhältnisse sind ganz klar dargestellt, nicht? Römer 11, 32. Also ich freue mich, mein Herz jubelt. Wie kann ich jetzt kommen und sagen, nö. Also, du Großer, also du musst von mir noch was lernen. Also, wo kommen wir dahin? Nicht? Wenn er uns ja das sagt, ich habe alles in den Ungehorsam, in die Gerichte, in die Herrichtungen mit einbezogen, damit alles wieder errettet und herrlich vor mir sein wird. Römer 11, 32, Paulus ruft ja aus, wie wir heute Morgen schon sagten, unvorstellbar sind Gottes Herrichtungen. Sein Heilshandeln, sein Wiederbringen, denn alles auf ihn hin, endet er dann in Römer 11, 36. Und noch einmal Römer 5, 18, 19 oder auch 1. Korinther 15, 20 bis 28. Unglaublich, wie das klar dargestellt ist. Darum, ihr Lieben, ist das Grund, dass wir alle unseren Gott loben und preisen, verherrlichen und ihm danken. Er lässt sich nichts nehmen. Er steht darüber. Und alle Gerichte, alles Böse, und wir haben es in diesen Tagen immer wieder gesagt, dient letztendlich nur zu seiner Verherrlichung. Zu seiner Verherrlichung. Auch Jesaja, in Jesaja lesen wir Kapitel 38, 17, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Also die Leiden haben alle eine tiefe Bedeutung. Wir werden einmal rückblicken, wie wir gestern Abend sagten, sagen, oh, hätte ich nur mehr Leid erlebt, wenn die Herrlichkeit so entsprechend großartig ist. Und Paulus sagt ja das, Römer 8, 18, dass die Leiden, die wir jetzt täglich erleben, hinter uns haben, jetzt drin leben, vor uns haben, hier auf Erden, in keinem Verhältnis stehen zu der Herrlichkeit danach. Kann man es deutlicher sagen, nicht? Ja. Nun, wir glauben ja auch fest, dass wir, die Erwählten und Herausgerufenen, auch einen freien Willen innerhalb dieser Zeit haben. Nicht? Also jetzt, wir glauben ja, dass wir alle hier erwählt sind vor Grundlegung der Welt, nach Epheser 1, 4, Römer 8, 29, 30, nicht, die er vorhererkannt hat und so weiter, vorherbestimmt, auch verherrlicht, gerechtfertigt, verherrlicht, bestimmt vor dem Bilde Jeschuas ähnlich zu werden. Der hat ja so geglaubt. Und wir glauben jetzt ähnlich wie Jeschua. Wir werden ihm darin ähnlich, verherrlichen so den Vater. Hier drinnen haben wir eine Zeit des freien Willens, meines Erachtens. In gewisser Weise, bis wir sterben. Nicht? Seit der Herausrufung, bis wir die Augen schließen hier, da drinnen meine ich und bin überzeugt, tragen wir eine hohe Verantwortung. Und wenn wir wissen, dass Gott so ist, der lebendige Gott, dann lebt es sich doch ganz anders, nicht? Dann verherrlichen wir ihn, und das ist ja noch einmal Anbetung im Geist und Wahrheit. Und wir sind hier jetzt herausgefordert. Schauen wir mal auf Jeschua hin, ich glaube, wir haben es gestern auch erwähnt, in Jesaja 11, in Jesaja 42, in Jesaja 61 spricht ja Gott, der Vater, dass er seinen ganzen Geist auf seinen Messias legen wird. Nicht? Propheten, wir haben gewisse Gaben des Geistes, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können. Aber Jeschua war der Einzige, der erwählt war, vor Grundlegung der Welt, dem verheißen war, dass ihm der ganze Gottesgeist gegeben wird. Also Jesaja 11, 1-3, Jesaja Kapitel 42, Vers 1, Jesaja 61, 1-3, gewaltig, nicht? Spricht Gott, ich werde meinen Geist auf ihn legen. Und dann wird auch aufgezählt, wie der Geist ausschaut, nicht die Eigenschaften, alles. Das finden wir nirgendwo bei keinem Menschen und von keinem ausgesagt. Und bei der Taufe, Matthäus Kapitel 3, lesen wir ja, im Kapitel 3 lesen wir dann Vers 16 und 17, und als Jeschua getauft war, deswegen wurde er auch getauft, ging auch ins Wasser hinein, damit nun diese gewaltige Machtdemonstration offenbar werden konnte, dieser Augenblick, den die Propheten vorausgesagt haben, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden über ihm aufgetan. Und er sah den Geist Gottes, nicht den Geist Jahwes, nicht irgendeine Eigenschaft, sondern das Gesamte gleichsam, wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt hinternach gleichsam und bestätigt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, mein Messias, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und jetzt, was geschieht? Und daran zerbrechen manche und schließen die Bibel wieder. Kapitel 4, Vers 1, dann wurde Jeschua von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von Satan oder vom Teufel versucht zu werden. Wir haben ja gestern von Hiob gesprochen. Genau dasselbe. Nicht? Der Satan sagt Gott, ja halt mal, der Hiob ist ein braver Mann, ist ein reicher Fürst, dem gehören ganze Ländereien, der hat 1000 Knechte und Mägde, der hat ein Heer von Kamelen und, so ein reicher Mann, dass der sich verherrlicht, oh Gott, ist ja normal. Aber nimm ihm mal was. Weg, bring ihm Unglück. Und da sagt Gott, ja, geh. Aber töten darfst du ihn nicht. Und hier bei Hiob ist uns ganz klar das Wesen und der Sinn, Zweck und Ziel der Leiden auch dargestellt. Wie Hiob am Schluss dasteht, am Ende der Hiob-Geschichte, Gott hat Freude über Hiob. Es ist zum Ausdruck gekommen, alle Leiden haben den Hiob dahin gebracht, nicht? Dass er sagte, Hiob, bisher habe ich dich nur vom Hören sagen, also was ich in der Sonntagsschule gelernt habe, nicht? Gekannt. Aber jetzt den Leiden und durch die Leiden bin ich Gott so nahe gekommen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wie ein Sehen. Jetzt bin ich ins Denken Gottes hineingelangt und da freut sich dann Gott und sagt, indem er die Freunde rügt, ihr habt Unwahres über Gott geredet, nicht wie mein Freund Hiob. Ich bin zornig über euch. Und ich will nur auf Hiob hören, denn er hat über mich die Wahrheit geredet. Achten wir nur ein bisschen auf diese Linie, wie der Hiob durch die Leiden hindurch also nun sagen kann, zwischen höherem Sagen von Gott, was man so lernt und so regelmäßig absolviert an religiösen Übungen, und Gott sehen, in Anführungszeichen. Und dieses Sehen Gottes geht eigentlich nur über die Leiden. Und darum sagt ja Joshua den Jüngern, Lukas 24, die konnten das auch nicht kapieren, weil sie ja in der Tradition, der Tradition der Traditionen drin verwurzelt waren durch die strengen Taliban-Pharisäer, konnten sie Tora, Psalmen und Propheten nicht verstehen. Und Joshua musste ihnen erst die Augen öffnen für das Wort, nicht? Und so erklärte er ihnen anfangend von Mose, Psalmen und Propheten alles, was ihn betraf, und sagte, musste der Menschensohn nicht all das leiden, um dort beim Vater sein zu können, ihn zu sehen, nicht? Und in Hiob haben wir eine lange voraus uns geschenkte Darstellung, nicht? Und wir lernen daraus und wissen, auch wir gehen diesen Weg. Und Joshua wurde nun vom Satan hinausgeführt. Satan ist letztendlich ein Diener Gottes, nicht? Wir können das kaum fassen. Für den Hebräer war das kein Problem. Für die Gemeinden der ersten drei Jahrhunderte war das kein Problem. Aber als eben die Esoterik, die Gnosis, der Hellenismus, alles was reinkam, geriet alles durcheinander bis zu dieser Stunde. Also Joshua wird hinausgeführt, ins Leid geführt. Da fängt es jetzt an. Ich hätte sagen können, jetzt habe ich die Gleichgestalt vom Vater. Nicht? Der Philipperbrief sagte, von da an hatte er die Gleichgestalt des Vaters, war Gott gleich, weil der ganze Geist Gottes des Vaters ja in ihm war. Jetzt hätte er sagen können, so, jetzt bauen wir unser eigenes Reich. Und er sollte geprüft werden, nicht? Man kann sagen, ja, aber dann war ja Joshua Gott und kann man denn Gott versuchen? Nein, Gott kann nicht versucht werden. Aber er war als Mensch mit dem Geist Gottes voll ausgestattet und geht den Weg, den wir eigentlich dann alle gehen. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und wir haben diesen Tagen darauf hingewiesen, der Satan kommt, macht sich an ihn heran. Denn hier auf Erden hatte er nun den freien Willen eine Zeit lang. Er hätte sich gegen den Vater stellen können, mit all dem, was in ihm war. Nicht? Für oder gegen? Stimmt's? Ja, sicher. Sonst hätte ihn doch, wäre da nicht versucht worden. Und wir hören dann, wie eben der Teufel aus dem Wort Gottes zitiert. Aus dem Wort Gottes zitiert. Und wie der Satan dann reagiert und am Schluss nur noch, wie Joshua reagiert und sagt, du sollst Jahwe, deinen Gott, anbeten. Du sollst auf ihn ausgerichtet bleiben. Wenn wir dann einige andere Stellen anschauen, in Jesaja 50 ist uns ja das alles schon vorausgesagt worden. Vers 5. Da wird ja auf Joshua hin, auf den Messias hin geredet. Jahwe, der Herr Jahwe, hat mir das Ohr geöffnet. Das Ohr geöffnet. Was heißt das? Ich soll hören auf ihn. Was beinhaltet das? Ich soll ihm gehorchen. Nicht? Und ich bin nicht widerspenstig gewesen. Eine prophetische Aussage auf Joshua hin, den Messias, der nicht widerspenstig sein wird. Israel hat das gewusst. Die Gläubigen haben gewusst, der Messias, der wird uns zeigen, wie Gottes Wesen ist, wie wir im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 und 21 lesen. Das sind Prophetien, die vorausgesagt sind auf Joshua. Und dann lesen wir in Römer Kapitel 5, Vers 19, noch einmal, diese Stelle kommt sehr oft dran, Römer 5,
eine wunderbare Aussage noch einmal. Da geht es nämlich um ein Wort diesmal. Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam nicht hören auf Gott, nicht? Was das angerichtet hat, die vielen, also alle in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam, durch das Hören des Messias, durch das Hören, durch den Gehorsam des einen, alle in die Stellung von Gerechten gesetzt werden, nicht? Also nicht hören, hören. Oder auch Hebräer Kapitel 5, noch einmal diese Stelle, die wir auch schon zitiert haben. Hebräer Kapitel 5, die Verse 7 bis 8. Der hat in den Tagen seines irdischen Lebens sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen den dargebracht, den ihn aus dem Tod hätte erretten können, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Gottesfurcht, nicht? Hören auf Gott, dranbleiben, erhört worden und lernte, weil er Sohn war, an dem, was er litt, was den Gehorsam. Er lernte darin wandeln. Wir, wenn wir uns als Söhne sehen, glauben wir, dass wir Söhne sind, dann haben wir auch zu lernen. Wie er, wir sollen ja ihm in allem gleichförmig werden. Er ist ja der Erste in allen Dingen, nicht? Also lernen wir ihm gehorsam, erlernen wir, wie er dem Vater gehorsam werden. Ich finde das so grandios, unvorstellbar, nicht? Das ist jetzt unsere Aufgabe hier auf Erden, in dieser Zeit des freien Willens, nicht? Bis wir sterben, meines Erachtens, ist diese Zeit, da wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt, herausgerufen, jetzt die Zeit der Bewährung in diesem Leibe, bis wir sterben. Paulus sagte, ach, ich bin bald soweit, nicht? Der Siegeskranz steht mir bevor. Paulus war treu geblieben, hat sich bewährt. Schreibt den Timotheus, bleib dran, nicht? Bleib dran, sei gehorsam, höre auf ihn, nicht? So wie Joshua. Und lernte, weil er Sohn war, oder wie die Übersetzungen es sagen, und über uns wird auch einmal gesagt in den himmlischen Örtern, weil er Sohn war oder sie Sohn war, Sohn geht ja beide an, sie haben gelernt. Sie haben den freien Willen nicht missbraucht und sich vom Teufel verführen lassen. Sie haben auch gesagt, so sagt es Gott, so sagt es der Vater. Wir beten ihn allein an. An dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt. Das ist ein gewaltiges, eigentlich Geheimnis und doch ein offenes Geheimnis. Im Leiden lernen wir auf Gott hören und werden einmal sagen, wie Joshua oder wie Joshua ihn sah, werden wir ihn sehen. Und so ist er allen, die ihm gehorchen, die auf Joshua hören, nicht? Ihm gehorchen, allen, der Urheber ewigen Heils geworden. Und da möchte ich noch einmal diese Stelle lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Darum heißt es, ja, sagt ja Johannes, wir wissen aber, Vers 20, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den himmlischen Vater, der Wahrhaftige, in manchen Übersetzungen ist Gott geschrieben, je nachdem, erkennen. Das heißt, seine Wege, die auch über Leiden gehen, weil das widerspricht uns, leiden wollen wir nicht und keiner von uns sucht die Leiden, außer eben die Mystiker. Katholischen Mystizismus sucht man bewusst die Leiden und stirbt dann auch relativ früh, weil man den Tod sucht. Aber da merken wir schon, das ist gar nicht Gottes Wille. Also, und wir sind in Gott, in dem Wahrhaftigen, ebenso wie der Joshua, und wir sind im Sohn, in Joshua, dem Maschiach, sind wir im Vater. Und dass dieser ist der wahrhaftige Vater, der wahrhaftige Gott. Und darum sagt er gleich, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Also es gibt immer Satan, der gesetzt ist, uns zu prüfen, ob wir mit ihm, weil Gott ihm eine Zeit dazu und Aufgabe geschenkt hat, alles zu prüfen, zu läutern, ob wir auf die Götzen hören, auf Satan, oder ob wir wie Joshua auf den Vater hören. Und das geht nicht ohne Leiden. Und darum erleben wir jetzt in der Endzeit auch manches Leiden. Das ist ganz klar. Das Kirchentum verwischt alles, damit wir alle ganz fröhlich und gemütlich, jeder macht, was er will, glaubt, was er will und tut, was er will. Zu allem gibt man die Absolution. Das habe ich als Pfarrer ja ständig machen müssen. Das war ja eine Katastrophe. Jeder sündigt fromm und tapfer weiter, ja rein, ja raus und geht in den Beichtstuhl und ich sage ihm, mach weiter so. Verstehen wir? Wir fördern eigentlich im Kirchentum das auf den Teufel hören. Denn der Teufel, haben wir ja gesagt, auch der war sehr fromm. Er kannte die Bibel, zitiert ja die Bibel, hätte ja Joshua auch sagen können, ach, du bist doch mein Freund. Du kennst ja die Bibel, du zitierst ja auch die Bibel. Nein, nein. Er hat Joshua die Bibel gut gekannt, nicht? Tora, Psalmen und Propheten hat gesagt, nein, nein, so geht's nicht. Du musst den Zusammenhang sehen, damit du den Willen Gottes erkennst. Gell? Und dann geht's so. Und darum sollten wir nicht dem ganzen Kirchentum, da gibt es Milliarden Bibeln überall, nicht. Was nützt denn das? Ist das nicht eine Versuchung, den bequemeren Weg zu gehen, statt zu bekennen, wer dieser Gott ist? Und was Paulus eben dem Timotheusbrief so ans Herz legt, ihr lieben Geschwister, das ist doch, ich verstehe das manchmal nicht, kein Märchen. Wenn er ihm sagt, deswegen werden wir geschmäht, nicht? 1. Timotheus Kapitel 4. Ich meine, eine Stelle, die wir bald jeden Tag auch zitieren, weil das Herz voll ist, voll Dankbarkeit. Nicht? 1. Timotheus Kapitel 4, Verse 9, 10 und 11. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Ein Gläubiger nimmt das an, sagt Paulus. Prüfe, schaue, wer es nicht annimmt, sei vorsichtig. Nicht? Sei vorsichtig. Denn da geht man wohl, gibt man jemandem anderen die Ehre, aber realisiert es nicht, weil man so fromm ist. Nicht? Entschuldigt, das ist ein bisschen hart. Aber er sagt, Timotheus, das Wort ist gewiss, hundertprozentig ist es so. Nicht? Er benutzt ab und zu die Formulierung, das Wort ist gewiss. Heißt hundertprozentig, es ist so, Timotheus. Da gibt es nicht zu rütteln dran. Sei froh, dass es so ist. Bei Gott ist das so gewiss. Und es ist aller Annahme wert. Nimm es an, hundertprozentig. Was denn? Das sagt er aber zuerst noch. Denn dafür arbeiten wir. Dafür arbeiten wir. Ja, das nimmt mich jetzt wunder. Wofür denn? Na ja. Dafür arbeiten wir und sagt dann noch, aber werden geschmäht. Wir haben heute darüber geredet, geschmäht werden. Ist das lustig? Interessant? Geschmäht werden. Sind wir nicht schon alle geschmäht worden? Das Wort Schmähung drückt wirklich viel Böses aus, nicht? Ich finde das gewaltig, wie Paulus übereinstimmend mit allen Propheten dies hier darlegt. Wie er das formuliert, wie er dem Timotheus sagt, bitte Timotheus, bitte glaube mir, unbedingt, geh keinen anderen Weg, hab keine andere Verkündigung, nicht? Das Wort ist wirklich gewiss aller Annahme wert, dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil, jetzt kommt das große Geheimnis wird jetzt gelüftet, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Aller, nicht? Und jetzt kommen wir mit unserer Gnosis und Esoterik und sagen, ja, nein, nur die, die sich bekehren, weil wir das Wort durcheinander wirbeln und vergessen, was ist zu den Juden gesagt in den vier Evangelien, spricht er ja die Juden an. Die Juden sind von Gott gelehrt worden, den Messias anzunehmen. Und da heißt es, wenn du Jeschua nicht annimmst, das heißt, das gehört dem Juden, dann kommst du ins Gericht, in die Hölle. Hölle als Gericht, nicht? Aber doch nicht irgendeinem Buddhisten und Hinduismus. Hinduist, wenn ich dem sage, wenn du Jesus nicht annimmst, kommst du in die Hölle und da kommst du nicht mehr raus. Das steht nicht in der Bibel, nicht? Paulus hat später in Athen und so ganz anders zu denen geredet, die nicht zu Juda gehörten, nicht? Ganz anders. Lasst euch versöhnen. Auch im Korintherbrief, da geht es an jene, die außerhalb sind. Lasst euch versöhnen. Hört mal auf mich. Und so sollten wir auch vorgehen und nicht, was von Gott zu den Juden geredet ist, immer an uns reißen, als wären wir Juden. Und jetzt sollen wir das der ganzen Welt sagen, als wäre die ganze Welt, weil alles Juden. Das geht doch nicht. Alles hat seine Ordnung, nicht? Und dann gibt es halt ein Chaos. Also Gott ist der Retter aller Menschen, zuvor aber der Herausgerufenen, der Erstlinge, der Gläubigen, nicht? Oder wie das übersetzt ist. Und er sagt ihm ja so schön, dies gebiete, Timotheus, das ist ein Gebot. Das musst du lehren. Das gehört in die Verkündigung rein, immer und überall. Egal wie die Leute reagieren, das ist doch nicht mein Problem. Ich höre am Laufmeter sagen, von Verkündigern anderen, ja, weißt, wir wollen keine Unruhe haben in der Gemeinde. Und so lassen wir das Thema lieber. Uff, denke ich. Was macht der Mensch mit seinem freien Willen? Wo endet er mit seinem freien Willen? Die Bibel sagt ganz klar so. Und der predigt jeden Sonntag, schlägt die Bibel auf und macht genau das Gegenteil. Also da ist mir doch bei allem etwas bange. Nicht? Wenn, oder wir glauben, denken Paulus, ach, was ist Paulus, ist keine Autorität. Aber was Paulus hier sagt, sagen ja schon, sagt Gott schon durch die Propheten, schon durch Mose, nicht? Und schon durch Jesaja vielfältig, jedes Knie wird sich beugen, hat schon Jesaja gesagt, jede Zunge wird bekennen. Das ist alles schon da. Und jetzt kommen wir, die ganze Linien und die mächtige Autorität des Zeugnisses von oben und schmeißen das so mit links weg und stellen uns als Prediger hin, als hätten wir die Weisheit mit was? Mit dem Löffel geschluckt. Nee, entschuldige, nicht zum Lachen, eigentlich nicht. Ist doch sehr tragisch, wie dieser allmächtige Gott verhundet wird, diskriminiert wird von denen, die immer sagen, sie seien in der Autorität des Herrn, sagen des Herrn, eingesetzt. Ob das katholisch ist oder Freikirche, da ist kein Unterschied. Verzeiht, wenn ich das so klar, also mich bewegt das immer wieder, oder wir machen die Bibel zu und bauen Kirchen ohne Bibel, dann wissen, wer ist jeder, woran er ist eigentlich, der mit der Bibel arbeitet, weiß dann, woran er ist mit den anderen, nicht? Ja, also, gut, ihr Lieben, wenn es also heißt, und dann wollen wir schließen, nur noch schnell ein Gedanke, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm, 1. Johannes 1,5, Jakobus 1,17, dann heißt das Finsternis. Das Böse hat keinen bleibenden Bestand. Es ist nur vorübergehend beschränkt. Das Böse hat in seinen bösesten Auswirkungen nur begrenzten Handelsmöglichkeiten. Und dann geht es zu Ende. Und das sagt Paulus in 1. Korinther, dann wollen wir schließen, 1. Korinther 15, 20, 1. Korinther 15, da zählt er auf, alles der Reihe nach, und sagt dann im Vers 24, denn das Ende, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt, wir haben heute davon geredet, denn alles ist ihm über Golgatha, ist von ihm neu geschaffen worden, alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen mit seinen Leibesgliedern, die der Vater ihm gegeben hat, bis er alle Feinde, alles Böse, alles Gottwidrige, alles Gott entgegengesetzte unter seine Füße gelegt hat. Das ist ja die Aufgabe Jeschuas mit der Gemeinde in dem kommenden Zeitalter. Und jetzt kommt ein gewaltiger Vers, der Vers 27, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Das sagen die Adventisten, vernichtet. Nein, wenn ich den ganzen Kontext sehe, nicht vernichtet, zu Ende geführt, hat keine Macht mehr, wird nicht mehr sein, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wir haben ja gehört, Johannes 1, Vers 3, da ist nicht eines, das über Golgatha nicht geschaffen, in die Neuheit geschaffen worden wäre. Das war in den ersten drei Jahrhunderten klar, Johannes, die ersten drei Kapitel, nicht, dass über Golgatha alles geworden ist und da ist nicht eines, das nicht geworden wäre, über Golgatha zur Ehre des Vaters. Oder Kolosser, alle Gewalten, Mächtige, alles ist durch ihn geworden, für ihn, damit es zum Vater zurückbringt. Über Golgatha ist ihm alles gegeben worden dann, und ist alles neu geworden, nichts ausgelassen. Damals war das klar, 300 Jahre lang. Und dann kam der Platonismus, wir haben das schon gesagt, rein. Und dann bringt man das mit der ganzen Schöpfung durcheinander und legt das dann platonisch, aristotelisch aus. Und die Allersöhnung, die Wiederbringung ist weg. Nicht? Ja, wenn es aber heißt, dass alles untergeordnet sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat, der Vater, nicht? Der ja über allem steht. Wenn ihm aber alles unterworfen ist oder untergeordnet ist, und wir werden dabei sein, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ganze Leib des Sohnes, also selbst dem untergeordnet sein, der ihm alles untergeordnet hat, damit Gott alles in allem sei. Ein herrliches Evangelium. Ein Evangelium der Freude. Ich wüsste nicht, wie man Freude haben könnte als Christ. Das Christsein wäre doch eine Qual. Dann wäre besser, man wüsste nichts. Ich habe schon aus mancher Leute Mund gehört, Gläubige gesagt, es wäre besser, ich wüsste nichts vom Christentum, denn ich komme nicht zu Rande. Ja, das verstehen wir. Wenn wir nicht versuchen, das ganze Wort in Demut, natürlich bleibt immer etwas mangelhaft, aber die großen Grundlinien sind geschenkt. Gott zur Ehre, uns zum Segen. Und jetzt wollen wir beten. Himmlischer Vater, im Namen und im Geist unseres Heilandes Jeschuas, in ihm, mit ihm, durch ihn verherrlichen wir dich, deinen wunderbaren Namen. Denn dein Name ist Leben, nicht Tod. Dein Name ist alle Zeit mit uns gehend, Jahwe. Dein Name ist Wiederherstellung aller Dinge. Das ist dein Wesen und dein Name. Wir danken dir, Vater, dass wir glauben dürfen, dass du wirklich der allmächtige Gott bist. Und dass du, der Gott und Vater Jeschuas, auch unser Gott und Vater geworden bist, durch deine Gnade. Danke, dass wir gesegnet sein dürfen, Gesegnete, und als solche nun auch in den Abend, in die Nacht hineingehen dürfen, auch in die kommenden Tage. Und wir möchten deinen Namen verherrlichen, dein Wesen. Wir wollen die Liebe zu dir haben, aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, ja, mit aller Erkenntnis und was wir haben von dir, aber auch die Liebe zu den Glaubensgeschwistern pflegen. Verzeih uns, wenn wir manchmal kritisch, zu kritisch vielleicht gegenüber jenen sind, die uns doch ganz nahe stehen. Lass es nicht zu, dass Abneigungen in unseren Herzen Platz haben. Danke, Vater, für deine Gegenwart in deinem geliebten Sohn. Amen.